Du beherrschst alle Welt, klein für dir ist selbst der Sterne Zahl. So ist unser Gott, so ist Jesus. Wunderbar. Und so steigen wir auch ein jetzt in den zweiten Teil unserer Reihe Let God. Thema lautet Kreuzigung. Kreuzigung, war das nötig? Kreuzigung, war das nötig? Warum dieser extreme Schritt? Zu Anfang nochmals die Info für die, die gerade erst eingeschaltet haben. Wir wollen das Ganze interaktiv gestalten. Um 12.50 Uhr werde ich eine Online-Konferenz starten, in der sich dann jeder einloggen kann zum Nachgespräch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wem während dem Vortrag jetzt schon Fragen kommen, der kann die auch stellen. Dazu ist auch ein zweiter Link in der Videobeschreibung. Dort steht dann Fragen davor. Dort können Sie die Fragen dann eingeben. Ich sehe die dann und versuche die dann hinterher auch zu beantworten. Also herzliche Einladung zum interaktiven Austausch, 12.15 Uhr. Und nun zum Thema Kreuzigung. War das nötig? Kreuzigung, war das nötig? Wir leben im Informationszeitalter. Das ist ohne Zweifel. Wir werden ständig mit Informationen versorgt. Internet, Fernsehen, Telefon, Textnachrichten und Informationszeitalter. Wir werden mit unheimlich viel Informationen jeden Tag konfrontiert und vieles davon, also nehme ich persönlich nur belanglos nebenbei wahr. Man kann gar nicht alles so bewusst wahrnehmen. Das geht gar nicht. Das, was mich interessiert und wo ich denke, das geht mich an, das versuche ich natürlich bewusst wahrzunehmen, aber alles geht nicht, man muss da einfach filtern. Manchmal ist es aber auch so, dass ich jetzt eine Information gar nicht so bewusst wahrnehmen möchte oder denke, die interessiert mich jetzt gar nicht, aber die dringt doch tiefer in mich ein. Also es gibt Informationen, mit denen mache nicht ich etwas, sondern sie machen etwas mit mir. Vielleicht kennst du das. Man bekommt was gesagt, hört was und das beschäftigt einen permanent oder prägt das Bild über jemand oder etwas. Und so geht man dann auch mit der Sache um oder auf die Person zu. Informationen haben Macht. Sie können beeinflussen. Und das sieht man schon ganz früh in der Bibel bei den ersten Menschen. Das ist der erste Punkt unseres Themas heute. Beeinflussende Information. Die Bibel beschreibt, dass Gott die ersten Menschen in einen speziell hergerichteten Bereich auf der Erde setzte, in einen Garten, den sogenannten Garten Eden. Dort war alles perfekt abgestimmt auf Leben und das Leben entstehen und sich verbreiten konnte. Die Menschen hatten die Aufgabe, im Namen Gottes, als Stellvertreter Gottes, über die Schöpfung zu wachen. Sie sollten sie bewahren und bebauen, heißt es in 1. Mose 2, Vers 15. Es ging also um ein Gleichgewicht. Es geht um Nachhaltigkeit. Das war die Aufgabe der Menschen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Leider hat es nicht sehr, sehr lange funktioniert. Denn den ersten Menschen wurde in Aussicht gestellt, sie könnten doch auch selber Chef sein, selber Gott sein und selber entscheiden. Das Negative, das Böse stellte ihnen das in Aussicht. So wird das beschrieben im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Und die Menschen nahmen diesen Vorschlag an. Sie wollten lieber selber Gott sein und nicht nur Ausführende. Der Weg dazu war, von der Frucht eines verbotenen Baumes zu essen. Es wird beschrieben, dass in der Mitte des Gartens ein Baum stand. Und dieser Baum steht für Information. Und zwar starke Information. Er steht für göttliches Wissen. Der Baum wird deswegen auch Baum der Erkenntnis genannt. Wenn man davon isst, erkennt man, was gut und böse ist. Man weiß, dass es neben allem Schönen, Guten, Positiven auch noch eine andere Seite gibt. Von Anfang an hatten die Menschen dieses abstrakte Wissen so nicht. Denn sie hatten Gott als direktes Gegenüber. Sie lebten in unmittelbarer Beziehung zu Gott. Sie brauchten keine anderen Maßstäbe. Sie waren auf Du und Du mit Gott und lebten direkt mit ihm. Das heißt jetzt nicht, dass sie dumm oder Marionetten waren. Das Gegenteil war der Fall. Sie sollten ja als Stellvertreter Gottes über die Schöpfung herrschen. Sie hatten Riesenverantwortung, sollten auf das Gleichgewicht achten und. Aber das sollten sie tun in direkter Beziehung mit Gott. Nachdem sie von dieser Frucht gegessen hatten, war das leider anders. Es funktionierte nicht mehr. Die Informationen, die sie bekamen, mit denen machten nicht sie etwas, sondern diese Information machte etwas mit ihnen. Das sieht man dann direkt im weiteren Verlauf der Weltgeschichte. Und am deutlichsten merken wir das bis heute, wenn wir uns einfach mal die Gebote Gottes ansehen. Wir Menschen haben etwas an uns gerissen, das Gott für sich behalten wollte. Eine Information, die von ihm stammt, die für ihn gedacht war. Und nun haben wir die Problematik, mit dieser Information umgehen zu müssen, aber sie bestimmt uns, nicht wir bestimmen sie. Das ist der Grund, warum in unserer Welt immer sehr viel Gutes, aber gleichzeitig auch Negatives und Böses da ist. Das ist der Grund, warum wir es nicht schaffen, nur rein das Gute zu tun. Das ist der Grund, warum wir dazu neigen, uns zum Mittelpunkt, zum Maßstab für alles zu machen. Warum wir unsere Bedürfnisse über andere stellen. Warum wir auch mal einfach krumme oder sogar negative Wege einschlagen, um unsere Interessen zu vertreten. Auf Kosten von Mitmenschen, auf Kosten von der Schöpfung, von der Natur, dem ökologischen Gleichgewicht. Es ist etwas in uns, das uns immer wieder dazu anstachelt. Und am deutlichsten zeigt sich das in Bezug auf Gottes Gebote. Und diese Erfahrung machen die Menschen zu allen Zeiten. Auch der Apostel Paulus machte diese Erfahrung und schreibt darüber ganz, ganz ehrlich und gibt so ein Stück Biografie von sich weiter. Er schreibt hier in Römer 7, ab Vers 18, wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selber über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat, sagt er hier. Eingenistet. Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber oft nur das Böse zustande. In meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Glieder, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, mit der Regel, mit der Vorschrift, die ich eigentlich beachten möchte, eben mit dem Guten. Es macht mich zum Gefangenen, schreibt Paulus hier. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Lasst uns einfach mal die Probe machen und uns mal Gottes Gebote vornehmen, die 10 Gebote und die anderen Gebote und dann mal testen, ob es uns gelingt, sie wirklich dauerhaft und umfassend einzuhalten. Du wirst die Erfahrung machen, dass das irgendwie nicht geht, obwohl du es in deinem Kopf oder in deinem Willen noch so sehr möchtest. Da ist etwas in uns, das uns bestimmt und nicht wir es. Information. Information hat Macht. Das Wissen, dass es auch noch einen anderen Weg gibt, führt oft dazu, dass wir ihn einschlagen, obwohl wir ihn eigentlich gar nicht möchten. Und hier hat Paulus einen Begriff genannt, einen sehr alten Begriff, der heute nur noch wenig benannt wird, Sünde. Sünde ist für ihn nicht nur ein Regelverstoß, sehen wir her, sondern etwas, das ganz tief in unserem Inneren, unserem Wesen verankert ist. Und so kommen wir zum zweiten Gedanken unseres Themas heute. Mehr als ein Regelverstoß. Die ersten Menschen haben nicht einfach nur von der verbotenen Frucht gegessen. Sie haben damit entschieden, selbst Gott zu sein. Sie haben damit entschieden, selbst mit dem Wissen Gottes umgehen zu können, selbst entscheiden zu können, wie er an seiner Stelle. Und so kommt bei allem Guten, das wir wollen, komischerweise immer auch das Negative dabei heraus. Bei uns selber, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Es ist ein unheilvolles Wechselspiel. Denn es war mehr als ein Regelverstoß. Wir sündigen nicht und verstoßen gegen Gottes Gebote und werden dadurch zum Sünder oder zu jemand, der gegen Gottes Regeln verstößt, der die Mitmenschen verletzt, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Es ist etwas in uns, das es uns unmöglich macht, umfassend, dauerhaft, nur das Gute zu tun und nach Gottes Geboten zu leben. Je mehr man sich mit Gottes Geboten auseinandersetzt, und darauf fußt ja unsere Verfassung und unser mitmenschlicher Umgang, je mehr merkt man, dass man dazu irgendwie nicht fähig ist. Nicht umfassend für alle Gebote und nicht dauerhaft, obwohl man es will. Es ist etwas in uns. Information hat Macht. Und wir können mit dieser göttlichen Information, mit dieser Stellung, die wir an uns gerissen haben, bis heute nicht wirklich umgehen. Und so ist die Welt entstanden, wie wir sie heute kennen. Und das hat sämtliche Beziehungsebenen in Mitleidenschaft gezogen. Die Bibel nennt an der Stelle vor allem drei Beziehungsebenen. Es ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Na, wenn man selber Gott sein möchte, ist das ein bisschen ein Problem. Wenn ich aber selber Gott sein möchte, meine ich bin hier der Chef, der Mittelpunkt der Welt, ist das auch nicht so gut für mein Verhältnis zu den Mitmenschen. Und es ist auch nicht so gut für mein Verhältnis zur Schöpfung, zur Umwelt. Alle diese drei Beziehungsebenen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Zuerst aber die zwischen Gott und Mensch. Bei den ersten Menschen war das so, dass das Vertrauensverhältnis zu Gott sofort grundlegend zerstört war. Denn Gott hatte ihnen vertraut. Dieser verbotene Baum stand mitten im Garten. Er war nicht abgesperrt, da gab es keinen Zaun, keine Mauer. Er war frei zugänglich. Die Menschen waren keine Marionetten, sie waren in keinem Gefängnis. Er hat die Menschen aus Liebe geschaffen und hat ihnen vertraut, dass sie in echter Beziehung zu ihm leben, dass Vertrauenswürdigkeit da ist und sie in seinem Sinne die Schöpfung bewahren und bebauen. Dieses Vertrauen war in dem Moment komplett zerstört, als sie von der verbotenen Frucht nahmen, um selber Gott zu sein. Und das führte zu Verbannung aus der Nähe Gottes, aus dieser unmittelbaren Beziehung. Das wird hier beschrieben in 1. Mose 3. Dort heißt es, dann sagte Gott, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und was schlecht ist. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens isst, sonst wird er ewig leben. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war. So trieb Gott der Herr die Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Keruben und das flammende Schwert als Wächter auf. Niemand soll zum Baum des Lebens gelangen können. Keruben sind Engel, eine bestimmte Engelart, die oft auch als Wächter verwendet wird. Und so kam es zum Bruch. Der Mensch wurde verbannt aus der Nähe Gottes. Und hier zeigt sich die ganze Tragik. Ne? Denn in diesem Garten gab es noch einen zweiten besonderen Baum, heißt es hier. Ne? Den Baum des Lebens. Davon durften sie essen. Die Menschen sollten ewig sein, ewig leben wie Gott. Aber das haben sie nicht gemacht. Ne? Sie haben vom verbotenen Baum gegessen, vom Baum der Erkenntnis, aber vom Baum des Lebens nicht. Aber von diesem Baum waren sie nun isoliert, verbannt, raus aus dem Garten getrieben. Und dieser Baum des Lebens steht im Garten. Darum sind die Menschen laut Bibel seit dieser Zeit sterblich. Weil sie verbannt sind aus der Nähe Gottes. Dort ist das Leben. Im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, wird das in einem knappen Satz auf den Punkt gebracht. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Vertrauensbruch, Trennung, Verbannung von Gott. Für die zwischenmenschliche Ebene war das natürlich auch gravierend, habe ich ja gerade schon erwähnt. Im nächsten Kapitel, im vierten Kapitel der Bibel, 1. Mose 4, wird der erste Mord der Menschheitsgeschichte beschrieben. Kain ermordet seinen Bruder Abel und das aus Neid, aus Neid. Außerhalb des Gartens, außerhalb von Gottes Bereich, sind die Menschen nicht einfach nur mehr Brüder und Schwestern, sondern Konkurrenten. Man muss sich ausstechen, höher, schneller, weiter. Nationen wollen über der anderen stehen. Und so entstand Krieg, Gewalt, Auseinandersetzung, wie wir es heute haben. Im Garten war das anders. Dort war Gott die Klammer über alles, allem und jedem. Alle waren gleich. Alle hatten genug zum Leben. Alle waren wertvoll, hatten eine wichtige Aufgabe. Außerhalb des Gartens ist dies nachhaltig zerstört, außerhalb dieser direkten Beziehung zu Gott. Und so ist die Welt, wie wir sie heute kennen. Auch für die Schöpfung, für die Umwelt war es gravierend. Ich habe gerade ja schon gesagt, dass die Menschen die Aufgabe hatten, den Garten zu bewahren und zu bebauen. 1. Mose 2, Vers 15. Sie sollten auf dieses Gleichgewicht achten, auf Nachhaltigkeit achten. Außerhalb der Beziehung zu Gott. Wenn man den anderen ausstechen möchte, gelingt das nicht. Es gelingt bis heute nicht wirklich. Das Bebauen, das Ausbeuten gelingt hervorragend, aber das andere kaum. Der Grund ist, dass wir die Ursprungsbeziehung zu unserem Ursprung, Gott dem Vater, Gott dem Schöpfer, verloren haben. Das wird bei allen Analysen und Programmen und Lösungsansätzen, die man heutzutage oft hört, verkannt. Es ist eine verkannte Gefahr, der verkannte Auslöser, die verkannte Gefahr. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt von unserem Vortrag heute, die verkannte Gefahr. Wie groß eine Gefahr ist, erkennt man ja manchmal gar nicht. Deswegen kommt man ja auch manchmal in Gefahr. Man latscht manchmal einfach so rein, weil man die Hintergründe nicht kennt. Und so ist das heutzutage sehr oft. Den wenigsten ist bewusst, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind, weil wir den Kontakt zum Schöpfer verloren haben, weil wir lieber selbst Gott sein wollen. Wie groß eine Gefahr ist, erkennt man oft an den Rettern. Erkennt man oft am Einsatz, der gebracht wird, um Menschen vor dieser Gefahr zu schützen oder aus der Gefahr zu retten. Wenn Retter mit höchstem Risiko für Leib und Leben selbst irgendwo reingehen, muss die Gefahr so gewaltig sein, dass dieser Schritt nötig und gerechtfertigt ist. Also je mehr eingesetzt wird zur Vermeidung, zur Rettung, je höher ist die Gefahr. In der Bibel wird beschrieben, dass Jesus zu unserer Rettung ans Kreuz ging, bereit war, in den Tod zu gehen. Mit was für einer Gefahr müssen wir es dann zu tun haben? Mit der größten Gefahr, mit dem Super-GAU, dem größten anzunehmenden Unfall. Und das hat den Grund darin, dass diese Auswirkungen, die wir gerade gesehen haben, dieser innerweltlichen Auswirkungen der Sünde, nicht die einzigen sind. Denn diese Trennung, diese Verbannung von Gott, die bleibt bestehen bis in Ewigkeit, über dieses Leben hinaus. Sie wird nicht einfach wieder aufgehoben. Gott hat das Leben geschaffen. Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Und so bleibt diese Trennung bestehen für die Unendlichkeit bis in alle Ewigkeit. Denn wir sind bis heute nicht fähig, uns wirklich nach dem auszurichten, was Gott möchte. Wir lehnen bis heute seine Gebote ab. Wenn wir es wollen, schaffen wir es gar nicht. Bis heute ist diese Blockade in uns drin. Und bis heute leben wir daher zu Recht in dieser Trennung. Und sie wird nicht einfach wieder aufgehoben. Jesus kann sie aufheben, aber auch er wird oft abgelehnt. Und das ist für ihn die eigentliche Sünde, die größte Sünde überhaupt. Das wird hier deutlich, Da sagt er, die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Denn Jesus kam in unsere Welt, um wieder Verbindung herzustellen zwischen der Welt Gottes und unserer Welt. Er wollte die Brücke schlagen, den Weg freimachen, zurück in die Gottesbeziehung. Wird er abgelehnt, ist das aber unmöglich. Aber er kam. Und er kam, um zu retten. Dafür ging er bis in den Tod. In der Bibel wird das immer wieder beschrieben, zum Beispiel hier im Lukas-Evangelium. Da heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus als Retter. Und dazu kommen wir jetzt auch, der nächste Gedanke heute Morgen, die Rettung. Die Rettung. Was ist das eigentlich? Wie sieht die eigentlich aus? Rettung ist ja immer dann nötig, wenn man sich nicht selbst retten kann. Dann muss man gerettet werden. Und die Bibel geht davon aus, dass wir gerettet werden müssen. Gott und Jesus gehen davon aus. Denn um uns selbst zu retten, müssten wir wieder in vollkommene Übereinstimmung mit Gott kommen. In diese Beziehung zurück, wie es am Anfang war. In komplette Einheit mit ihm. Komplette Übereinstimmung mit seinem Willen und somit seinen Geboten. Aber genau das schaffen wir ja nicht. Darum kam er, um uns zu retten, damit wir nicht für ewig in dieser Trennung, in dieser Verlorenheit bleiben. Das ist die Rettung. Jesus kam als Retter. Die Rettung. Jesus wurde Mensch und unterlag dabei denselben Gesetzmäßigkeiten, wie auch wir als Menschen leben. Also er unterlag den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie auch wir. Er lebte als Mensch, erlebte, was wir erleben. Hunger, Kälte, Frustration, Schmerz. Er lebte wie wir. Er wurde einer von uns. Aber er blieb ohne Sünde. Er lebte vollkommen nach Gottes Willen, weil er Gottes Sohn war. Das wird beschrieben hier in der Bibel im Hebräerbrief. Dort heißt es, er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt. Er war auch in diesen Versuchungen, in diesen Spannungen. Aber er blieb ohne Sünde. Also er kam in unsere Welt und hat praktisch so gelebt, wie Gott das möchte. Der einzige und erste Mensch, der so lebte, wie Gott das möchte, war Jesus. Wenn Gott auf diese Welt blickt, kennt er nur einen einzigen, der nach seinem Vorbild, nach seinem Willen lebte. Sein Sohn Jesus. Und das hat er stellvertretend für dich und mich gemacht. Er wurde Mensch, um an deiner und meiner Stelle Gottes Willen zu erfüllen. Trotz dem Ganzen, was in dieser Welt war, Gott treu zu bleiben und Gott nachzufolgen, das war seine Bestimmung. Dazu kam er in unsere Welt. Und er ging noch weiter. Er hat nicht nur seine ganze Heimat, seine Identität, seine vorige Welt, alles aufgegeben, sondern er kam auch, um dieser Welt nochmals alles aufzugeben und sich selbst für uns aufzuopfern am Kreuz. Das ist der weitere Aspekt heute Morgen, die Kreuzigung. Die Kreuzigung ist die logische Voraussetzung seiner Menschwerdung. Die logische, Fortsetzung seiner Menschwerdung. Die Kreuzigung. Er kam, um für uns unsere Sünden auf sich zu nehmen. Das konnte er nur, weil er selbst sündlos blieb. Und das konnte er nur, weil er selbst auch Mensch war. Er kam als unser Stellvertreter. Zusammengefasst zeigt sich das alles am Kreuz. Die Kreuzigung. Die Kreuzigung. Manchmal ist es ja gut, wenn man sagen kann, hey komm, Schwamm drüber, halb so schlimm, vergessen wir. Muss auch manchmal sein. Man kann nicht alles bis zum Exzess aufarbeiten und klären und so weiter. Wissen wir. Manchmal muss es aber auch sein. Manchmal kann man nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Manchmal ist zu viel geschehen. Viel zu viel geschehen. Und so ist das nun eben auch bei Gott. Seit es die Menschen gibt, hat Gott alles gesehen. Jeden Gedanken gehört. Jedes Wort gehört. Er hat alles mitbekommen. Stellen wir uns mal vor, uns ging es so. Wir hätten, seit es die Menschen gibt, alles gesehen, alles gehört, auch jeden Gedanken. Stellen wir uns vor, wir hätten nur während der Zeit, wo noch in Afghanistan unsere Truppen gekämpft haben, alles gesehen, gehört, mitbekommen. Oder jetzt nur in der letzten Zeit. Oder wir hätten nur im letzten Jahr alles gehört, alles gesehen. Wie wird es uns gehen? Also was wäre unsere Stimmungslage? Könnten wir sagen, Schwamm drüber. Wäre wahrscheinlich schwierig, ne? So Schwamm drüber. Dafür ist zu viel geschehen. Und so ist das eben auch hier bei Gott. Schwamm drüber gibt's nicht einfach. Denn es braucht eine Klärung. Ansonsten würde er sich ja selbst und seinem Maßstab widersprechen, dass er sagt, ich bin Gott. Das ist falsch. Und das ist richtig. Und das ist etwas, was unser Gott nicht tut. Das wird hier beschrieben in 1. Samuel. Dort heißt es, der Gott, auf den Israel stolz sein kann, steht zu seinem Urteil und nimmt es nicht zurück. Er ist nicht wie ein Mensch, der seinen Sinn ändert und seine Entscheidung bereut. Gott macht nicht einmal so und einmal so. Das machen wir Menschen eher nicht. Und das hat etwas mit seinen Charaktereigenschaften zu tun. Und da werden in der Bibel vor allem zwei genannt. Der erste ist seine vollkommene Heiligkeit, verbunden mit seiner kompromisslosen Wahrheit und seinem kompromisslosen Drang zur Gerechtigkeit. So ist Gott. So beschreibt ihn die Bibel. Das zweite ist seine Liebe zu seiner Schöpfung und den Menschen. Das Resultat, das Ergebnis von den beiden war das Kreuz und die Kreuzigung Jesu. Denn er konnte nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Er ist vollkommen gerecht, heilig. Er ist die vollkommene Wahrheit. Aber einfach hier generell zu strafen und vielleicht alles einzustampfen, konnte er auch nicht. Das hätte ihm das Herz gebrochen, denn er liebt dich und mich von ganzem Herzen. Darum die Kreuzigung Jesu. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Jesus sandte seinen Sohn. Er ging ans Kreuz. Gottes Wahrheitsmaßstab, Heiligkeitsmaßstab, Gerechtigkeitsmaßstab wurde Genüge getan. Es kam zur Konsequenz. Aber nicht wir trugen die Konsequenz, sondern Jesus. Weil Gott gleichzeitig auch liebt. Und so sandte er seinen Sohn und Jesus war bereit, für uns an unserer Stelle unseren Platz einzunehmen und uns so zu versöhnen mit Gott. Das wird immer wieder beschrieben in der Bibel, zum Beispiel hier im 2. Korintherbrief. Dort heißt es, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder, kann auch sagen Sündenbock, verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. 2. Korinther 5, Vers 21. Wir können Gottes Gerechtigkeitsmaßstab entsprechen, weil Jesus für uns in die Bresche gesprungen ist, weil er sich für uns als Mensch, für uns Menschen, für dich und mich vor Gott stellt. Darum kam er in unsere Welt. Es gab weder einen Schwamm drüber und unsere Vernichtung, noch hat es uns eben getroffen, sondern es kam zu einer Lösung. Jesus am Kreuz. Es kam weder zum Schwamm drüber, noch zu unserer Verurteilung. Jesus hat es auf sich genommen. Man kann sagen, er hat sich mit uns identifiziert. Und so kommen wir zum letzten Gedanken für heute Morgen, die Identifikation. Das Wort identifizieren bedeutet eigentlich gleichsetzen. Man setzt sich mit jemandem gleich. Wenn man sich mit etwas wirklich identifiziert, setzt man sich irgendwie gleich mit dieser Person oder dieser Sache. Man setzt sich dafür ein. Man verbreitet die Meinung dieser Person, die Ansichten. Wenn man ein Fan von was ist, ja, trägt man den Schal von der Mannschaft und. Man identifiziert sich mit dem. Und genau das hat Jesus getan, aber vollkommen, man kann sagen, bis ins Extrem. Er hat sich komplett mit uns, mit dir und mir identifiziert. Er wurde einer von uns, er wurde Mensch. Er wurde für uns sogar zur Sünde, obwohl er das von seiner Heimat im Himmel her gar nicht kannte. Er wurde vom König der Könige zu einem menschlichen Baby. Der Herr und Erfinder des Lebens wurde sterblich. Der absolut Heilige wurde zum Sündenbock. Er hat alles getan, um Mensch zu sein. Er identifiziert sich mit dir voll und ganz. Aber er blieb ohne Sünde. Gott sei Dank. Und wenn das Ganze nun für uns, für mich, für dich wirksam sein soll, geht es eben auch um Identifikation. Identifikation. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, opferten die Menschen Tiere, um von ihren Sünden rein zu werden. Gott hat diesen Weg geebnet, damit er nicht die Menschen zur Rechenschaft ziehen muss. Man konnte ein Tier opfern. Und bevor dieses Tier geopfert wurde, haben die Menschen ihre Hand auf den Kopf des Tieres gelegt oder auch mit ihrem Kopf den Kopf des Tieres berührt. Dann erst war das Opfer gültig, denn es ging um Identifikation. Der Mensch musste bekennen, ich bin sündig, es ist meine Schuld. Ich habe mit Gott gebrochen. Ich habe deswegen den Tod verdient. Die Folge der Sünde ist der Tod. Darum bin ich sterblich. Aber ich lege das alles auf dieses Tier an meiner Stelle. Es nimmt meinen Platz ein. Das war der Sinn von Opfern. Im Neuen Testament wird Jesus als unser Opferlamm bezeichnet. Opfertier. Das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Jesus ist bereit, es für dich zu tun, aber es braucht deine Identifikation. Es geht darum, dass du praktisch ihn berührst, sein Kreuz, ihn am Kreuz und damit bekennst, ich komme tatsächlich nicht klar mit Gottes Geboten. Ich bin tatsächlich nicht in Übereinstimmung mit ihm, mit den Mitmenschen und der Schöpfung. Aber ich lege es auf ihn. Er nimmt meinen Platz ein und schlichtet zwischen mir und Gott. Identifikation. Dann ist gültig, was Jesus getan hat. Dann gilt es für dich. In der Bibel steht oft, wir sollen glauben. Wir sprechen auch, wir sind Gläubige oder wir glauben. Glaube ist immer auch Identifikation. Jesus hat sich vollkommen mit dir identifiziert und möchte, dass wir uns mit ihm identifizieren. Dann sind wir die glücklichsten Menschen, die es gibt. Denn dann sind wir so versöhnt mit Gott und haben das ewige Leben. So heißt es hier im Johannesbrief, ich habe euch diesen Brief geschrieben, damit euch aufs Neue bewusst wird, ihr habt das ewige Leben, so gewiss ihr euch zu seinem Sohn Jesus Christus bekennt. Ne? Bekennt. Bekennen ist auch wieder identifizieren. Wenn ich mich zu jemandem bekenne, identifiziere ich mich mit ihm. Wir sind in der glücklichen Lage, dass Gott und Jesus das von sich aus getan haben. Niemand hat ihn darum gebeten. Niemand wäre überhaupt auf die Idee gekommen. Wir sind in der unaussprechlich glücklichen Lage, dass Gott von sich aus handelte, aus Liebe und einen Weg suchte, ohne sich selber zu widersprechen und ohne uns zur Verantwortung ziehen zu müssen. Denn das hätte unser Ende sein können. Wir sind in einer sehr glücklichen Lage. In der Apostelgeschichte steht deswegen, Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. In deiner Nähe werde ich froh und glücklich sein. Wir sollen jetzt schon in seine Nähe und später sind wir auf ewig in seiner Nähe. Kreuzigung, war das nötig? Ja, es war nötig, weil wir von uns aus nicht fähig sind, nach Gottes Willen zu leben und zu handeln. Amen.